Ja, hallo, herzlich willkommen wieder zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Ich freue mich, heute hier zusammenzusitzen mit meiner Kollegin Astrid Reinbrecht. Ich bin Insa Meyer, Sie kennen mich schon als Podcasterin der Beratergruppe Neuwaldeck. Und Astrid und ich, wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema überlegt, über das wir sprechen möchten. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne erstmal zu dir schauen, Astrid, und möchtest du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Kurz zu mir, ich bin Soziologin, Politikwissenschaftlerin, war in der Wissenschaft, war im öffentlichen Dienst, ganz viele verschiedene organisationale Hintergründe kennengelernt und bin dann über die Tür tatsächlich Konflikte und Mediation eingestiegen in die Beratung. Also bin da durchgegangen und habe es dann erweitert auf systemische Beratung und das seit 2016 ungefähr.
Super, dankeschön. Ich freue mich auch schon aufs Gespräch, weil es auch ein Thema ist, was total spannend ist. Spannend ist ja auch so ein bisschen Neuwaldecker-Sprache, oder? Also so neuwaldeckerisch. Und worum wird es halt gehen? Wir haben uns gedacht, wir reden über Konflikte. Und zwar Konflikte in Organisationsentwicklungsprozessen, Konfliktlösungskompetenz, warum das wichtig ist für uns, warum das wichtig ist in Change- und Transformationsprozessen und was uns da so im Beratungsalltag und bei unseren Kunden über den Weg läuft. Und darüber möchten wir heute sprechen.
Genau.
Und ja, vielleicht fangen wir einfach mal an. So, ja, in welchen Situationen erlebst du denn besonders viel Konfliktpotenziale, Astrid?
Ja, wenn du vom Potenzial sprichst, Potenzial gibt es immer und überall. Das ist ja genau das, wo Menschen zusammenkommen, unterschiedliche Menschen mit Unterschieden, die einen Unterschied machen. Das klingt jetzt ein bisschen sozusagen ein bisschen holprig vielleicht. Also es geht darum, dass Akteure einen Umgang mit Differenz, also mit Unterschieden, so erleben, dass sie sich beeinträchtigt fühlen in ihrem Handeln und darin ihre Absichten oder Interessen oder Bedürfnisse zu verfolgen. Das ist eine Definition von Glasl und das kann überall sein. Also das kann im Privaten sein, das kann im Professionellen sein. Bei Organisationen ist es nochmal besonders, finde ich, weil da geht es ja oft um Paradoxien, die systemisch angelegt sind. Nehmen wir an, keine Ahnung, es gibt den Einkauf, der kauft ein und den Verkauf, der verkauft. Und es gibt die Innovation, die innoviert, Forschung und Entwicklung, die macht Innovation und die Produktion will aber produzieren. Und jeder hat so eine eigene Logik. Und daraus können, wenn die nicht balanciert werden, auch Konflikte entstehen, so systemische Konflikte. Und weil du mich gefragt hast, wo ist besonders viel Potenzial, würde ich sagen, in Change, in Veränderungsprozessen. Weil da dieses Latente, sage ich mal, oder diese Balance eher in Ungleichgewicht kommt.
Ja, also das erlebe ich auch so, begegnet uns immer wieder. Und wenn du sagst natürlich zum Beispiel einzelne Abteilungen haben bestimmte Interessen und die passen vielleicht einfach nicht ganz genau zusammen und dadurch kann schon einiges entstehen. Gerade gedacht, vielleicht machen wir noch einen ganz kleinen Schritt zurück. Warum reden denn eigentlich gerade wir beide über dieses Thema Konflikte? Also was ist dein Hintergrund dazu?
Ja, mein Hintergrund ist eben, dass ich ursprünglich kommend aus dem Thema der internationalen Konflikte mich für Konflikte interessiert habe. Und mir gedacht habe, das ist doch spannend, ja, also wenn man so auf die Welt schaut und gerade haben wir ja viele Konflikte auch im Internationalen, wie kann das sein, dass Länder, Nationen miteinander wirklich in einen jahrzehntelangen Konflikt verstrickt werden? Wie kann es aber auch sein, dass das gelöst werden kann? Das hat mich interessiert. Und dann wollte ich aber mit Personen arbeiten und das war dann sozusagen der konkrete Einstieg in die Mediation, weil ich etwas bewirken wollte. Weil ich etwas konkret verändern wollte. Und da habe ich dann eine Mediationsausbildung gemacht. Und das war eine sehr spannende Zeit, 2015/16. Da kamen nach Österreich, da gab es die sogenannte Flüchtlingsbewegung, kamen sehr viele Personen und da habe ich dort dann angefangen, Mediationen, meine Mediationspraxis, ja, mit wirklich interkulturellen Konflikten. Cool. Genau.
Ja.
Und wieso du?
Ach so, wieso ich? Ja, ich habe auch eine kleine Mediationsausbildung gemacht und ja, ich finde das einfach ein sehr spannendes und sehr relevantes Thema, vor allem, weil es uns auch die ganze Zeit begegnet, oder? Also wenn ich jetzt an meine letzten Kundenprojekte zurückdenke, dann fallen mir spontan einige Situationen ein, wo es Konflikte gab, wo es Missverständnisse auch teilweise gab, wo es in einem Team irgendwie in Vorgesprächen, wir haben einen Teamworkshop begleitet und in Vorgesprächen hieß es, Frau Meier, ich glaube, Sie müssen ein Wunder vollbringen, weil das ist schon so verhärtet und da wird nichts mehr passieren. Und das ist ganz interessant. Also wir haben ein kleines Wunder vollbracht, nein, aber wir haben dort tatsächlich mit denen dann wieder in einen konstruktiven Arbeitsmodus kommen können. Und das finde ich schon einfach sehr relevant. Und deshalb haben wir gedacht, wir reden heute auch mal drüber, weil unsere Annahme ist, dass das nicht nur für uns relevant ist, sondern für alle anderen auch.
Ja, relevant und gleichzeitig habe ich auch auf den Eindruck ein bisschen tabuisiert, weil es schon so, Konflikte werden so mit etwas zutiefst Persönlichem, also mit dem verbunden, sondern es hat so eine persönliche Qualität, da geht es um Emotionen, um Wut, um Trauer, um Hass vielleicht. Ne? Und das möchte man, und ganz oft höre ich so im sogenannten professionellen Kontexten, aber bei uns spielen Gefühle keine Rolle. Das ist, wir sind professionell. Und das ist ein bisschen zu kurz gedacht, weil wir sind als Menschen immer auch als Menschen da, nicht nur in den Rollen, als Rollen.
Ja. Vielleicht so, weil du gerade sagst, es gibt so eine negative Sicht auf Konflikte. Was ist denn aus deiner Sicht so das Positive an einem Konflikt?
Klärung kann es einerseits bringen, also es kann viel zur Transparenz beitragen, also wenn wir eben, ich hatte gerade letzte Woche auch eine Anfrage, da geht es um einen Konflikt zwischen zwei Leitungspersonen von zwei Abteilungen. Wenn da die Rollen nicht geklärt sind zum Beispiel, ja, da kann es viel gehen auch um Interessensklärung, wo schaue ich drauf, wo schaust du drauf. Ja. Es kann auch dazu beitragen, wirklich mal Unterschiedlichkeiten reinzuholen, unterschiedliche Perspektiven klar zu machen und dann vielleicht auch kreativer nochmal auf Dinge zu schauen.
Ja, ich finde Klärung, das ist sowas, oder? Ein Konflikt kann danach vieles klarer machen. Also wie stehen wir wirklich zueinander oder worum geht es hier wirklich? Ja, also ist das was auf der Sachebene oder auf der emotionalen Ebene? Also dadurch kann sich viel auflösen und klären. Das finde ich auch immer mal wieder bemerkenswert. Jetzt haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wo wir Konfliktpotenziale sozusagen sehen. Also du hast gesagt, ganz viel natürlich Change und Transformation und so weiter. Wenn ich jetzt davon ausgehe, gut, da bringe ich jetzt als Beraterin oder als Führungskraft oder wie auch immer, bringe ich eine gewisse Konfliktlösungskompetenz mit. Wie kann das da helfen?
Das kann auf jeden Fall helfen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, gerade wenn man Führungskraft ist es, sich mal klar zu machen, da sind wir wieder bei der Klärung, was ist denn meine Rolle in dem Konflikt? Bin ich betroffene Person? Bin ich eine Beobachterin? Ja? Habe ich ein Interesse, aber keine Handlungsmacht, eine Entscheidungsmacht? Das kann auch der Fall sein. Das ist so mal, glaube ich, die erste Frage, die man sich stellen sollte. Und da auch dann versuchen, sie ehrlich zu beantworten. Weil wenn man betroffen ist und vor allem dann auch noch emotional involviert ist, dann kann man eine gewisse Vermittlungsfunktion gar nicht mehr ausüben. Ja. Ja? Und da ist es dann vielleicht gescheiter, eine externe Person zu holen. Ja? Also Rolle bewusst machen ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, vor allem auch als Führungskraft oder als Mitarbeiterin, so eine Akzeptanz herzustellen und ein Normalisieren. Ja? Ich habe schon über Gefühle gesprochen vorher. Wenn wir uns klar machen, Konflikte sind normal, sie können auftreten und das ist auch okay. Ja. Ich habe gesprochen über gerade die Anfrage letzte Woche, wo dann die Person gesagt hat, die mich angerufen hat, mit der ich telefoniert habe, ja, da war dann so ein Krampf da und da habe ich dann gesagt, ja, ich verstehe das schon, es gibt da auch so eine bestimmte Irritation vielleicht und hat gesagt, ja, genau, aber wir wollen ja nicht so emotional, also das einmal anzuerkennen, ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt. Und die dritte Sache ist dann, auf die Kommunikation zu schauen. Also wenn ich entschieden habe vielleicht, ja, ich kann vermitteln, ja, ob als Führungskraft oder als Beraterin, weil ich allparteilich sein kann, ja, weil ich sozusagen jeder Partei Gehör schenken kann, so wie die es gerade braucht. Wenn ich normalisieren konnte, Konflikte sind da und das nicht beurteile und bewerte, ja, dann kann ich auch auf gewisse Dinge schauen. Da kann ich auf Kommunikation schauen, da helfen ganz viele Dinge von gewaltfreier Kommunikation über bestimmte Settings, wie setze ich die Personen in einen Kommunikationsraum. Ja. Da gibt es dann ganz viele Kompetenzen, die ich mir aneignen kann oder erwerben kann.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass es ja Konflikte gibt, die man, wo man selber was tun kann, eben wenn man allparteilich unterwegs ist. Und dann gibt es doch bestimmt Anzeichen dafür, ab welchem Zeitpunkt sollte ich denn externe Hilfe mir dazu holen? Also wann kann ich es vielleicht selber auch nicht mehr erledigen?
Ja, angehen. Guter Punkt. Ich glaube, ganz wichtig ist es, da auf die Eskalationsstufe zu schauen. Da gibt es dieses sehr hilfreiche Modell von Glasl, der hat 9 Eskalationsstufen definiert für Konflikte. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber man kann sich selbst so Fragen stellen. Ja? Also kann ich noch auf Distanz gehen zum Konflikt? Glaube ich prinzipiell oder teile ich diesen Glauben, dass alle am Ende bei der Konfliktlösung etwas gewinnen können? Oder bin ich der Ansicht, eine Person wird auf jeden Fall verlieren, ja, zumindest eine Person oder alle anderen und ich nur gewinne? Ja. Also wenn man diese Win-Lose, nennt man das, Haltung hat zu Konflikten, dann kann man davon ausgehen, dass der Konflikt schon recht eskaliert ist. Mhm. Auch ein weiteres Anzeichen ist, wenn es in dieser Phase übergeht, wo Personen, die involviert sind in Konflikte, dann aktiv nach Koalitionen suchen. Also da geht es jetzt weniger um dieses Teilen wollen mit Personen, sondern wirklich versuchen, so Parteien zu schmieden, ja, wo sich dann dieser Konflikt wirklich ins System hineinfrisst, dass dann niemand mehr, also jeder muss irgendwie einem Lager zugehören, gefühlt. Ja. Ich übertreibe ein bisschen, aber wenn es da Anzeichen dafür gibt, dann ist der Konflikt schon zu weit fortgeschritten, da kann ich nicht mehr richtig lösen, etwas als Führungskraft.
Ich stelle jetzt eine Frage, ich hätte selber auch eine Antwort dazu, ich bin gespannt auch auf deine. Und zwar, was würdest du denn sagen, wer braucht denn heutzutage in Organisationen Konfliktlösungskompetenz?
Alle. Ja, ich weiß
okay,
nicht,
da sind wir uns einig.
Ob das deine Antwort auch geworden wäre, ja. Ich glaube tatsächlich alle. Es fängt natürlich schon an bei Führungskräften, aber es hört dort nicht auf. Ja. Ich denke mir, wenn, und das beginnt natürlich sehr viel mit Kommunikation, weil es geht um Kommunikation, wo Menschen aufeinandertreffen und Dinge verhandeln, Unterschiede verhandeln, Interesse verhandeln, Absichten verhandeln und so weiter. Und wenn man sich Kommunikation bewusster macht, wenn man mehr und aktiver zuhört, solche Dinge sind Tools, die einfach klingen tatsächlich, aber dann in der Umsetzung gar nicht so leicht sind und viel Übung brauchen, aber sehr, sehr fruchtbringend sind, wenn man sie gut meistert quasi.
Ja, ich denke auch gerade so dran, weil du gesagt hast, eben Führungskräfte, bin ich total bei dir, weil das wird eben oft passieren, dass auch im eigenen Team es irgendwie mal Interessenskonflikte gibt oder auf der persönlichen Ebene oder Missverständnisse, also was auch immer. Und ich denke aber auch gerade so an Situationen, wo wir unsere Kundinnen und Kunden begleiten und wo wir merken, hey, da geht es zum Beispiel in Richtung von mehr Selbstorganisation. Und das heißt auch ein Stück weit, ich trage vielleicht als Mitarbeiterin mehr Verantwortung für etwas und Ähnliches. Und ich denke, da ist es ganz besonders wichtig, auch wenn wir in Richtung Agilität, agile Formen der Zusammenarbeit schauen, dass ich persönlich auch ein gewisses Level an Konfliktlösungskompetenz mitbringe und nicht so, also ich sage es jetzt mal überspitzt, ich renne dann zu meiner Führungskraft und sage, bitte löse es für mich, ja? Sondern dass ich um manche Dinge mich auch einfach selber schon mal kümmern kann und darauf zugehen kann und eine vielleicht auch gewisse persönliche Reife dazu mitbringe.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das geht ein bisschen Hand in Hand mit den Haltungen oder Kompetenzen überhaupt in Agilität und Selbstorganisation, dass ich auch fähig bin, das nennt man Selbstregulation, dass ich meine Gefühle regulieren kann, dass ich eine gewisse Form von Impulskontrolle habe, dass ich jetzt nicht jedes Mal gleich ausbreche oder explodiere, dass ich fähig bin, aus einer gewissen Flughöhe zu reflektieren, ja, auf meine eigene Rolle, auf den Unterschied zwischen mir als Person und meiner Rolle und solche Dinge. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Ich meine, es ist interessant, ich habe einmal vor ein paar Monaten eine Mediation gehabt, wurde als Mediation begonnen. Da ging es um ein Führungsteam von 9 Führungskräften. Die hatten jeweils sozusagen eine soziale Einrichtung, die sie geleitet haben und haben in ihrem Führungsgremium dann soziokratisch entschieden. Also die waren schon weit fortgeschritten und haben sich da total über Kreuz gekommen mit der Ausübung oder mit der Realisierung dieses soziokratischen Verfahrens. Und am Ende sind wir dann dahin gekommen, es waren mehrere Sachen, aber eine Sache war auch, dass zwei Herren die, wo wir dann drauf gekommen sind, die sind am längsten schon in ihrer Funktion als Führungskraft, als Leitung von so einer Einrichtung, dass die einfach bei diesen soziokratischen Entscheidungsverfahren immer reingequatscht haben an Stellen, wo es gar nicht sozusagen vorgesehen gewesen wäre. Und da ist auch ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, ein Problem oder ein Symptom, das negativ auffällt, kann auch die Lösung für etwas sein. Mhm. Und was wir dann draufgekommen sind, ist, dass die Erfahrung haben und Wissen haben, was sehr, sehr wichtig war, hineinzubringen in das System. Es hat nur an diesem Punkt nicht gepasst. Mhm. Und die Frage war, wie kann man diesen Schatz eigentlich auch, den es gibt, anders ins System bringen, sodass nicht dieses Problem entsteht. Und das kann auch natürlich bei agilen oder selbstorganisierten in solchen Kontexten sehr virulent werden, weil man erst alles neu irgendwie aufsetzen muss.
Ja. Vielleicht schauen wir mal in eine andere Richtung noch, und zwar, was erlebst du denn so? Wir schauen ja immer nach Mustern, oder? Wenn wir so unterwegs sind, schauen wir in Organisationen auch nach Mustern. Also was zieht sich so durch? Welche Muster erlebst du denn bezüglich Konflikten in Entwicklungsprozessen, also in Organisationsentwicklungsprozessen oder Change-Transformationsprozessen? Was fällt dir da häufiger auf?
Ja, Schock, erster Moment, ja. Kommt darauf an, wie tiefgreifend der Wandel ist, aber irgendeine Form von Schock, das ist ja insgesamt so mit Veränderungen. Ne? Wenn etwas kommt, womit ich nicht gerechnet habe, ich war vorher gerade bei 2015, wo ich angefangen habe mit meiner Konfliktlösungspraxis oder Mediationspraxis, das war ein Schock für die ganze Gesellschaft. Ja? Das ist mal so dieses nicht wahrhaben wollen. Dann kommt oft vielleicht so ein Moment der Irritation, der Wut vielleicht, dass das weghaben wollen. Ja? Und das kann sich in einem beruflichen Kontext vielleicht gar nicht so klar äußern, aber diese Phasen werden schon oft sozusagen durchgegangen. Ja. Und dann kommt es vielleicht erst zu diesem okay, akzeptieren, es ist jetzt was anders und was kommt denn jetzt? Ja. Und man muss sich auch mal vor Augen halten, so Veränderungsprozesse können potenziell sehr viel verändern. Je tiefgreifender sie sind, desto mehr greifen sie ein in diesen unausgesprochenen Vertrag, der sozusagen zwischen Individuum und Organisation herrscht, wo die Organisation sagt, ja, ich gebe dir etwas, ich entlohne dich, ich schütze dich, ich fördere dich vielleicht auch, ich gebe dir auch Wertschätzung, das kann psychologische Sachen sein, kann materielle Dinge sein, ich gebe dir einen Arbeitstisch und so. Und gleichzeitig erwartet sie auch etwas von der Organisation und umgekehrt von der Person und die Person auch wieder von der Organisation. Und in Veränderungsprozessen wird das gestört. Dieser unausgesprochene Vertrag. Ja. Und da beginne ich dann, weiß ich nicht, da gibt es, ich nenne jetzt ein kleineres Beispiel, ein Büroumzug, ist vielleicht auch gar nicht so klein. Da gibt es dann gleich so die Sache, okay, habe ich noch einen Arbeitsplatz für mich selbst, mit wem sitze ich dann im Zimmer und wie ist das eigentlich mit meiner Nachbarin, mit meinem Kollegen, meiner Kollegin, hat die dann einen größeren Tisch als ich, mehr Zimmer, mehr Fenster als ich oder weniger Fenster oder, ne? Also da kann es dann auch sehr leicht zu Verletzungen kommen oder Kränkungen.
Ja, es bietet einige Potenziale und das ist ja jetzt eher was Kleines, ja. Und wir begleiten ja häufiger auch große Transformationsprojekte, wo nicht so viele Steine aufeinander bleiben, sozusagen. Und das löst dann auch gleich was aus und kann eben auch zu Konflikten führen. Das ist ja jetzt das eine, dass du sagst, okay, wir schauen in Richtung Konflikt zwischen Individuum und Organisation. Gibt es so Muster, die dir auffallen zwischen den Individuen oder dann auch wirklich so auf Organisationsebene?
Naja, also es gibt eben diese, die habe ich schon angesprochen, diese Muster, diese Konfliktphasen, wie verschiedene Konflikteskalationsstufen so durchlaufen und wie sich das sozusagen entspinnt sich von einer Debatte, von einer Verhärtung, von einer Polarisierung bis hin zu eben, ich versuche Koalitionen zu bilden, ich versuche vielleicht die andere Person abzuwerten, das kann so auf einer persönlichen Ebene sein, ja. Das können solche Muster sein. Und dann gibt es natürlich auch so Konfliktverhaltens, so Typen von Konfliktverhalten, also von Verhalten, ob jemand dieses Fight, Flight, Freeze-Ding. Ja? Ob jemand eher primär flüchtet, ob jemand eher so dieser Angriffstyp ist oder ob jemand so in die Erstarrung geht. Das können auch so Muster sein, die man sieht und die dann auch je nach Kontext unterschiedlich sein können. Wenn man es vielleicht auch selbst reflektiert, vielleicht sagt man von sich, okay, ich bin eher der Vermeidungstyp, kommt aber drauf, in der einen Situation eher ja, in der anderen Situation gehe ich vielleicht schon auf Angriff. Ja, das können auch so Muster sein.
Was hast du denn noch so für Beispiele aus deiner Beraterinnenpraxis, wo du sagst, ah, da ist mir was besonders gut gelungen, da gab es einen Konflikt oder da ist mir vielleicht auch weniger gut gelungen oder also einfach vielleicht noch so ein bisschen so in die Praxis geschaut?
Ja, spannend. Ich hatte, also einer der, ich finde, schönsten Konfliktvermittlungen, wenn man so sagen kann, war, da ging es um einen Konflikt zwischen Personen, die ehrenamtlich für eine Organisation gearbeitet haben und Leute, die hauptamtlich gearbeitet haben. Also da schon mal so Interessensunterschiede vielleicht da und auch unterschiedliche Erwartungen, was die Organisation für einen bringen soll und so. Wir haben über diesen Vertrag vorgeredet. Ja. Und da ging es einfach um die Zusammenarbeit, wie die am besten zusammenarbeiten. Und da ging es um auch soziale Einrichtungen und um Klientinnen. Ja. Und das Interessante war, wir waren da einen halben Tag in diesem Raum, zwei Personen, also zwei Mediatorinnen. Und auf einmal haben wir uns gedacht, naja, aber was ist eigentlich mit der Klientinnensicht? Die kommt überhaupt nicht vor. Und das kann natürlich in jedem anderen Abteilungskonflikt auch so sein. Ja? Ich habe vielleicht zwei Führungskräfte, die miteinander in Konflikt sind, von der einen Abteilung, von der anderen Abteilung, und die Sichtweise der Mitarbeitenden kommt überhaupt nicht vor. Und unsere Intervention war dann, dass wir einen, also wir saßen da so in einem Halbkreis, glaube ich, oder Kreis, weiß ich gar nicht mehr. Und wir haben dann einen Sessel in die Mitte gestellt, um zu symbolisieren, das ist jetzt die Sicht, die dritte Sicht, die Perspektive, die da fehlt. Und haben dann wirklich versucht, die auch reinzuholen und die auch symbolisch sozusagen sprechen zu lassen, diese Perspektive, diese Sichtweise. Das war eine super hilfreiche Intervention.
Mhm. Cool. Cool. Ich habe neulich bei einem Team-Workshop ein bisschen anderer Dreh, aber wir hatten auch ein Team, ich habe es vorhin schon erwähnt, war sehr viel eskaliert, viel, also es wurde so richtig tiefe Gräben wurden uns geschildert im Vorfeld, ja, und wenn man so gefragt hat, worauf sind Sie denn stolz hier in diesem Team, ja, dass ich es überhaupt überlebt habe, hier zu bleiben, also da waren schon drastische Aussagen dabei und wir haben mit diesem Team gearbeitet und haben uns dann irgendwann auch tatsächlich gefragt, wie viel müssen wir denn noch von der Vergangenheit so bewältigen oder wie viel müssen wir nochmal in die Vergangenheit schauen und wie viel können wir schon weitergehen. Das war eine ganz spannende Situation, weil ich das mit einem Kollegen gemeinsam gemacht habe und wir gesagt haben, mal schauen, ja, muss man jetzt in die Vergangenheit noch schauen, muss man da noch irgendwas besprechen, was da passiert ist oder können wir weitergehen in die Zukunft. Und da gab es auch im Team ganz unterschiedliche Stimmen dazu und wir haben schließlich es so gemacht, dass wir zwei Auswahlmöglichkeiten gegeben haben, diesem Team. Und zwar, wenn wir in die Zukunft schauen, seid ihr bereit, in die Zukunft zu schauen? Und dann gab es einen Zettel, der lag auf dem Boden, da konnte man sich hinstellen, da stand drauf, ja, und ich brauche weiter nichts mehr, für mich passt das so. Und der zweite Zettel war nicht nein, der zweite Zettel war auch ja, aber ich brauche da noch ein bisschen was, worüber ich sprechen möchte. Und das hat tatsächlich einen Unterschied gemacht, auch für die, ja, und dass sie sich einfach mal hinstellen konnten und sagen konnten, wir müssen da noch mal über was sprechen. Ich bin schon bereit, in die Zukunft zu gehen. Also es war schon, ich bin ready. Aber es wäre für mich gleichzeitig noch wichtig, das ein oder andere noch mal zu besprechen. Und dann haben wir einfach da noch mal reingefragt, in welchen Settings ist das gut? Wer muss mit wem? Sind das hier noch mal auf Zweierebene, auf Dreierebene Gespräche, die notwendig sind? Und so konnten wir dann weitergehen. Und das hat echt einen Unterschied gemacht, hatte ich den Eindruck.
Das ist sehr spannend, was du sagst mit dem, wie viel Vergangenheit braucht es denn noch? Also wie viel Vergangenheitsbewältigung? Weil ganz oft ist es so, dass Leute gelang und breit anfangen zu erzählen, was nicht alles passiert ist. Und die Frage ist ja, was soll anders sein in Zukunft? Und da ist dann manchmal, nicht immer, aber manchmal kann es dann schon noch sein, dass Leute draufkommen, sie wollen eigentlich gar nicht loslassen. Weil sie vielleicht irgendeinen versteckten, zwar aber doch Benefit von dieser Situation haben. Das kann es auch geben.
Ja. Ja, oft ist ja ein Konflikt auch für irgendetwas nützlich.
Ja, ja, genau.
Also, und ja, also das war ganz spannend. Und ja, ich denke, Vergangenheitsbewältigung oder ja, prinzipiell mal aussprechen dürfen und gleichzeitig aber, worauf richte ich meinen Fokus? Ja, und ist es eben auf das, was alles blöd gelaufen ist aus meiner Sicht in der Vergangenheit oder kann ich dann den irgendwann in die Zukunft richten, diesen Fokus. Und wir kommen da fast schon zum nächsten Thema, aber das wird uns heute jetzt nicht beschäftigen, aber es ist ja ein Leidenschaftsthema von mir, ist ja auch das Thema Loslassen. Also wie kann es gelingen, dann auch Dinge gut gehen zu lassen, ja, alte Arbeitsformen, Prozesse oder was auch immer, also die Dinge, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, weil auch daran wird sich ganz häufig ja festgehalten.
Ja, und ganz, also jetzt komme ich mit einem vielleicht ein bisschen eigenartigen Begriff, aber das Verzeihen. Mhm. Ja, also gerade wenn es darum geht, zur Kränkung, ne? Mal zu sagen, okay, ich lasse es ruhen, ich vergebe, verzeihe. Mhm.
Mhm. Ja, ja, spannend. Ja, ich schaue gerade so, Astrid, möchtest du vielleicht noch irgendwas sagen zum Thema Konflikte, bevor wir zur bekannt, berühmt, berüchtigten Abschlussfrage dieses Podcasts kommen?
Ja, vielleicht so die Frage, was kann man denn jetzt konkret tun? Ja, also wenn ich denke jetzt eben, wir haben vorher gesagt, wann ist es hilfreich, Leute von extern zu holen? Das sozusagen hätten wir jetzt abgehakt. Ja. Sie wissen, Sie sind eine Führungskraft und Sie haben die Möglichkeit oder die Haltung, allparteilich sein zu können. Was können Sie dann tun? Ich glaube, eine Sache ist, sich ganz klar zu machen, was für ein Setting baue ich auf. Ja? Also wenn es jetzt um zwei Personen geht, da geht es wirklich in die Feinarbeit hinein. So, wie sitzen die Personen? Gibt es einen Tisch dazwischen oder nicht? Sitzen die nebeneinander oder gegenüber? Solche Dinge können einen Unterschied machen. Dann glaube ich, geht es ganz oft ums, ich habe schon vorher gesagt, zuhören. Und damit meine ich wirklich zuhören, im Sinne von aktiven Zuhören und um Fragen stellen. Weil ganz oft, wenn Leute herkommen und mit einem Problem oder mit einem Anliegen, und das ist schwerwiegend, dann tendiert man oft dazu, Lösungen geben zu wollen. Und man hat schon so die Lösung im Kopf und denkt sich, warum seht ihr das nicht ein und so. Und das zurückzuhalten, diesen Impuls, ja, und wirklich zu sagen, sich selbst auch zu sagen, ich bin jetzt hier in dieser, wie schon Geburtshelferinnenrolle, damit ihr eure Lösung findet, nicht ich für euch. Und das ist vielleicht auch für Führungskräfte vielleicht auch schwierig, weil sie ja auch Führung geben wollen oder sozusagen eine Art von Lösung, die sie vielleicht schon im Kopf haben, vorgeben wollen, weil sie helfen wollen. Aber da sich zurückzuhalten und wirklich zu sagen, ich bin in dieser fragenden Rolle, in dieser explorierenden Rolle und biete euch ein Setting, wo ihr miteinander reden könnt. Und das war's quasi. Und ein klingt auch vielleicht simpel, ist aber auch sehr hilfreich, Pausen. Was meine ich damit? Ja? Also wenn es wirklich heiß hergeht, mal so sagen, okay, machen wir eine Kaffeepause, gehen wir spazieren. Vielleicht gibt es noch RaucherInnen, dann können die auf eine Zigarette gehen, das ist dann sehr hilfreich. Es kann aber auch sein, eine Denkpause, eine Atempause einzulegen, ja? Um einfach so einen Bruch zu machen. Ja?
Und zum Raum würde ich gerne noch was dazu stellen, weil du gesagt hast, wie wichtig das ist zu sitzen und wie ist die Sitzordnung und so weiter. Da bin ich absolut bei dir. Das macht schon einen Unterschied. Und manchmal vielleicht auch einfach woanders hinzugehen.
Ja. Also, ja. Genau, in den Park spazieren gehen.
Genau.
Ja, ja.
Ja,
mhm.
Ja, absolut. Also, vielleicht nicht gerade da, wo es entstanden ist, das Problem, sondern
auf jeden Fall
mal eine Perspektive wechseln. Ja, also wir schauen ja oft drauf, wenn wir auch Workshops gestalten, diese räumliche Komponente ist gar nicht zu unterschätzen. Ich erinnere mich mit Grausen an einen Visionsworkshop in einem Raum ohne Fenster. Ja? Also das macht wirklich einen Unterschied und kann es auch für dieses Thema Konflikte kann es wirklich einen Unterschied machen.
Ja, ja, und dann vielleicht auch noch, weil jetzt habe ich gesprochen über eigentlich so kurative Sachen, sage ich mal. Also wenn der Konflikt ist, was kann ich dann tun? Und ich glaube, es ist auch, oder das möchte ich noch dazu stellen, wichtig sich auch zu überlegen, was kann ich präventiv tun? Ja. Und da kann man nämlich sehr viel tun. Also das können wir heute nicht vertiefen, aber da geht es in die Richtung psychologische Sicherheit. Ja? Also wie kann ich ein Umfeld schaffen, in dem Leute einander vertrauen können, in dem Leute auch auf Fehler ansprechen können, auf Fehler hinweisen können, ohne dafür gleich angegriffen zu werden. Da geht es vielleicht auch um, weiß ich nicht, so Dinge wie Meetingkultur, drauf zu schauen, ja, wie redet man miteinander, wer redet wann, solche Dinge oder auch auf stärkenorientiertes Führen. Also gibt es ganz viele, wie schon präventive Mittel, die ich wählen kann, um zu verhindern, dass Unterschiede zu Konflikten werden, weil Unterschiede sind da.
Ja.
Darum geht es ja.
Ja. Und an dieser Stelle darf ich mir erlauben, eine kleine Werbung einzustreuen. Und zwar habe ich vor kurzem einen tollen Podcast aufgenommen zum Thema psychologische Sicherheit. Wir verlinken das einfach in den Shownotes. Also wenn Sie Lust haben, da mal reinzuhören, da gäbe es noch mehr Infos dazu, nachdem du es gerade angesprochen hast. Ja, genau. Also Prävention ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Würde uns jetzt aber natürlich nochmal zu einem ganz anderen Thema führen. Wir haben ja gesagt, so als erster Einblick mal so, was kann ich konkret tun? Und wenn es für dich passt, Astrid, dann würde ich jetzt zu meiner letzten Frage kommen.
Bitte, schieß los.
Wenig überraschend und dann doch immer wieder überraschend, Astrid. Was habe ich dich denn noch nicht gefragt rund um dieses Thema, was ich dich unbedingt noch hätte fragen sollen?
Was hast du mich noch nicht gefragt? Ja, vielleicht würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, so was ist jetzt subjektiv und was ist objektiv? Weil, also, was meine ich damit? Weil oft, wenn ich spüre, es gibt Konflikte, aber vielleicht werden die nicht so offen vor sich hergetragen und dann gibt es eine Scheu, wie ich schon vorher gesagt habe, da gibt es ein Tabu schon fast, so, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben Konflikte, weil man so der Meinung ist, das ist ja nur etwas von Leuten, die irgendwie so gefühlslabil sind oder irgendwie Gefühle haben oder die irgendwie subjektiv, das ist nur dein Problem und so. Und da möchte ich schon nochmal darauf hinweisen, es geht einfach darum, da gibt es diesen Mediator, Dus von Werth heißt der, und der hat gesagt, es geht darum, eine gemeinsame Wirklichkeit herzustellen. Mhm. Ja, und diese Unterschiede, die es gibt, die auch, oder die Paradoxien im organisationalen, also im systemischen gedacht, ja, die kann man nicht aus der Welt schaffen, die sollte man auch nicht aus der Welt schaffen. Die Frage ist, können wir uns darauf verständigen, wie wir auf diese Unterschiede schauen? Und das ist diese gemeinsame Wirklichkeit, die es zu schmieden gilt, sagt Dus von Werth. Ja.
Mhm. Mhm. Ah ja, schön. Schmieden, also sowas ist schon mit Arbeit verbunden.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und eben nichts im negativen Sinne Subjektives, ja, also so dieses Abwertende, sondern das ist wirklich so ein Aushandlungsprozess. Ja.
Cool. Ja, vielen Dank. Vielleicht ist das auch so ein schöner Abschluss für den heutigen Podcast.
Ich hoffe, das ist unsere beide Perspektive.
Genau. Ja, da bin ich schon bei dir. Ich meine, das geht auch viel in Richtung Konstruktivismus und dass wir uns alle unsere eigene Wirklichkeit konstruieren. Und was übrigens vielleicht so aus dem Nähkästchen geplaudert gerade, auch immer wieder Konfliktpotenziale gibt, auch bei uns intern. Also wir hatten neulich was, das in der Datenbank wurde bei mir was angezeigt und beim Kollegen nicht. Das ist die Frage.
Ja, genau, welche Wirklichkeit, genau.
Wie wirklich ist die Wirklichkeit und welche davon ist jetzt die echt richtige Wirklichkeit? Aber gut. Ja, vielen Dank, Astrid. Schön, dass du da warst.
Danke sehr.
Zum ersten Mal, definitiv nicht zum letzten Mal.
Danke.
Und ja, wir freuen uns wie immer über Anregungen. Sie können uns gerne schreiben mit Themenwünschen, mit Feedback an podcast@neuweldeck.at. Da freuen wir uns immer drüber, von Ihnen zu hören. Und ansonsten sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke sehr.